Deutschlandfunk, Kultur heute.
Die Schriftsteller Anna Segers und Leon Feuchtwanger, der bildende Künstler Max Ernst und die Intellektuelle Hannah Arendt. Sie alle flohen während des Zweiten Weltkriegs aus Europa vor den Nazis. Viele von ihnen mit Hilfe des US-Amerikaners Varian Fry. Der intellektuelle Fry kam nach Marseille und organisierte von der südfranzösischen Hafenstadt aus die Flucht der deutschen Kulturgrößen, von denen viele vor der Machtübernahme durch die Nazis zu den Stars ihrer Disziplinen zählten. Das Thema Freund-Feind ist der Ausgangspunkt unserer Sommerreihe und über das Schicksal der deutschen Exilanten habe ich mit Uwe Wittstock gesprochen, der dies in seinem Buch Marseille 1940 beschreibt. 1940, Herr Wittstock, waren die Nazis schon 7 Jahre an der Macht. Wann haben die deutschen Intellektuellen gemerkt, dass aus Freunden Feinde geworden waren?
Also erstaunlich spät. Leute wie Thomas Mann zum Beispiel haben ja auch lange gezögert, wirklich öffentlich mit dem Naziregime zu brechen. Viele von den Exilanten haben eigentlich immer noch gehofft, wieder nach Deutschland zurückkommen zu können und wieder in Ehren aufgenommen zu werden. Natürlich war dann so um 1939 rum, nachdem die Kriegserklärung zwischen Deutschland und Frankreich stattgefunden hatte, klar, dass das jetzt vorläufig keinen Rückweg mehr geben würde nach Deutschland. Aber deswegen haben die Emigranten Frankreich nicht unbedingt sofort verlassen, sondern sie haben darauf vertraut, dass die französische Armee stärker sein würde als die deutsche und dass der Krieg sich lange hinziehen würde und vielleicht sogar mit dem Sieg Frankreichs enden würde.
Wie muss man sich denn jetzt Marseille in jenen Jahren vorstellen? Also sprich 1940, als tatsächlich einige realisiert haben, wir müssen jetzt hier mal weg. War das eine Stadt voll mit Künstlerinnen, Schriftstellern, Intellektuellen und wurden da vielleicht auch Freundschaften geschlossen, die es vorher in Deutschland so nicht gegeben hätte?
Also vor allen Dingen müssen wir uns eine völlig überfüllte Stadt vorstellen. Eine Stadt, die vor dem Kriegsbeginn 900.000 Einwohner hatte und nun, nachdem sehr viele Leute nach Marseille geflohen waren, um sich vor den Deutschen in Sicherheit zu bringen, bereits 500.000 Menschen mehr hatte. Also da war wirklich jeder Dachstuhl vermietet, jede Badewanne wurde benutzt. Das ist das eine. Das andere ist jetzt die Frage, haben die Künstler, die Schriftsteller, Theaterleute sich dort kennengelernt und miteinander vernetzt? Ja, das ist der Fall gewesen, aber auf einer sehr oberflächlichen und sehr begrenzten Art und Weise. Also die Schriftsteller, Künstler und so weiter wollten im Regelfall, wenn es irgend geht, in die USA ausreisen. Sie mussten deshalb ein Visum in den USA beantragen und dafür hatte das amerikanische Konsulat in Marseille ein eigenes riesiges Haus gemietet, das Château Pastret in einem Park im Süden von Marseille. Und dort gingen dann die Bewerber um diese Visa ein und aus. Und natürlich hat man sich dann eben auch Schriftsteller untereinander getroffen und miteinander geplaudert. Aber häufig genug waren die Leute sich nicht sehr grün, sondern waren ziemlich verfeindet.
War das eine Art Konkurrenzsituation, kann man das sagen, um die freien Plätze, um die Visa, um all das, was man brauchte, um in die Vereinigten Staaten zu kommen?
Also es war natürlich einerseits, wie soll man sagen, eine Konkurrenzsituation, aber die haben die Emigranten am Anfang gar nicht wirklich realisiert. Es ging einfach darum, dass sie unterschiedliche, auch politische Ansichten hatten. Und natürlich kommt hinzu, dass Schriftsteller, Künstler auch, sagen wir mal, sehr sperrige Persönlichkeiten zum Teil sind und die sich eben auch aus ganz persönlichen Gründen untereinander nicht leiden konnten. Das hat sich ja dann auch in der Emigration in den Vereinigten Staaten fortgesetzt. Wenn man nachliest, was dann in Los Angeles mit den deutschen Künstlern und Schriftstellern so los war, dann, was weiß ich, Bertolt Brecht konnte Thomas Mann nicht leiden, genau. Thomas Mann konnte Feuchtwanger nicht leiden, Günther Anders war mit Theodor W. Adorno zerstritten und so weiter. Und ja, und Hannah Arendt war natürlich auch mit Adorno zutiefst verstritten. Das hängt sehr viel mit persönlichen Dingen zusammen. Das hängt aber auch zum Beispiel damit zusammen, dass natürlich zwischen den politischen Ansichten von Bertolt Brecht und Thomas Mann ehrlich gesagt keine Brücken zu bauen waren. Bertolt Brecht war zwar durch die Sowjetunion hindurch geflohen nach Amerika, hatte aber immer noch ganz große Leidenschaften für die stalinistische Sowjetunion.
Wie ja auch Anna Segers, die ja gar nicht reingelassen wurde, in Anführungsstrichen, nach Amerika. Also es ist ja jetzt auch nicht so, dass Amerika alle freudig aufgenommen hat, oder?
Nein, nein, da haben Sie völlig recht. Die haben eine strenge Auswahl getroffen. Bei den Visa-Beantragungen musste unter anderem die Frage beantwortet werden, sind Sie oder waren Sie jemals Mitglied einer kommunistischen Partei? Und wer das positiv beantwortet hatte, hatte nur noch sehr geringe Chancen, aufgenommen zu werden. Anna Segers ist dann nach Mexiko gegangen und war niemals in den Vereinigten Staaten im Exil.
Blicken wir mal auf Varian Frey, derjenige, der quasi nach Marseille gekommen ist, der Amerikaner, um diese Menschen zu retten. Warum hat er das getan?
Also er war sicherlich ein großer Kunstfreund. Aber zum anderen war er auch ein Idealist. Vielleicht nicht unbedingt ein Abenteurer, aber ein Idealist, der der Meinung war, das ist einfach ungerecht, dass diese Menschen für ihre Feindschaft zu Adolf Hitler in Gefahr geraten sind, umgebracht zu werden. Er wollte Menschen retten, die er für wichtig und wertvoll hielt. Natürlich am Schluss letztlich alle Leute wollte er retten und hat sich auch große Vorwürfe gemacht, dass es ihm nur gelungen ist, 2000 Menschen zu retten. Letztlich war das ein großer Idealismus, der ihn letztlich eben auch seinen Job gekostet hat. Seine Ehe ist zerbrochen. Und er hatte einen großen Konflikt mit dem amerikanischen Außenministerium durchzustehen.
Ja, und es wurde ja auch nicht einfacher. Also das klingt jetzt auf den ersten Blick so, als sei Marseille ein durch und durch freundlicher Ort gewesen. Das war die Hafenstadt 1940 ja aber auch schon nicht mehr. Da gab es ja auch durchaus nicht nur Freunde, sondern auch Feinde.
Ja, unbedingt. Es gab in Frankreich damals ja eine besetzte Zone und eine unbesetzte Zone. Dieses Wort unbesetzte Zone ist aber letztlich eine Täuschung. Zu dem Zeitpunkt gab es auch schon sehr viele deutsche Soldaten, Offiziere, die durch Südfrankreich reisten und unter anderem die Internierungslager besucht haben und geschaut haben, ob dort Reichsdeutsche, also Deutsche, die Hitler-Anhänger waren, ob man die befreien musste. Und in dieser Kommission, der sogenannten Kundkommission, waren auch mehrere Gestapo-Beamte. Also die Furcht der Exilanten, dass sie innerhalb von Marseille jederzeit hätten aufgespürt oder vielleicht sogar umgebracht werden können, war sehr realistisch.
Es sind vor allen Dingen die Geistesgrößen gewesen, um die sich die Welt da damals gekümmert hat. Wie sehr hat es Deutschland intellektuell geschwächt aus diesen ehemaligen Freunden wie Feuchtwanger, Brecht, Hannah Arendt, Feinde zu machen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich glaube, dass diese Wunde, die damals für das deutsche Kulturleben geschlagen wurde, sehr, sehr lange Zeit gebraucht hat, um zu verheilen. Und wenn wir ganz kritisch die Situation betrachten, dann ist diese Wunde eigentlich bis heute nicht wirklich verheilt.
Uwe Wittstock, Autor des Buchs Marseille 1940 in unserer Sommerreihe Freund Feind.